SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Hallo und herzlich willkommen, Professor Jürgen Schmude.
Schönen guten Morgen.
Schön, dass Sie da sind. Sie sind Tourismusforscher und waren viele Jahre lang an der Uni in München, sind jetzt wissenschaftlicher Leiter des Bayerischen Zentrums für Tourismus, das ist ein Verein. Und Sie kommen aktuell von einem Ort zu uns, an dem manche diesen Sommer, in den Sommerferien wahrscheinlich Urlaub machen werden, nämlich aus der Nähe von Avignon.
Ja, ich bin aus dem Luberon gekommen, wo ich gerade eine Summer School vorbereite für den Sommer, für den September. Wir arbeiten dann mit Studierenden zum Thema Nachhaltigkeit und Tourismus.
Auch ein Riesenthema, kommen wir vielleicht später auch noch drauf. Sie bereiten jetzt eine Summer School vor in Frankreich. Das schon mal klingt nach einem sehr spannenden Job. Was macht eigentlich ein Tourismusforscher?
Ein Tourismusforscher oder auch eine Tourismusforscherin beschäftigt sich mit ganz unterschiedlichen Aspekten im Tourismus. Ich bin jetzt eher auf der Nachfrageseite angesiedelt. Das heißt, mich interessiert das Verhalten von Touristen. Da machen wir sehr viel. Forschung etwa zu der Frage, wie reagieren Touristen auf den Klimawandel? Wie reagieren Touristen auf Gefahrensituationen? Wir hatten ja mal eine Periode, wo wir sehr viele terroristische Anschläge auf touristische Ziele hatten. Wie reagieren Touristen auf Covid-19? Wie haben sie ihr Reiseverhalten verändert? Und wie reagieren Touristen, wenn Covid wieder weg ist? Das sind alles Fragestellungen, die uns interessieren. Und in Bayern ist das Thema Skifahren ja ein ganz hochemotionales Thema. Und da spielt dann zum Beispiel der Klimawandel eine Rolle. Wie reagieren Touristen, wenn der Schnee wegbleibt, oder akzeptieren die Kunstschnee? Das sind solche Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen.
Alles sehr spannende Fragen. Viele von denen werden uns begegnen, auch noch in der Sendung. Wenn man so jetzt überlegt, Herr Tourismusforscher, wie wird man das eigentlich? Welche Kenntnis dafür braucht man? Sie sind ja jetzt zum Beispiel studierter Geograf.
Ja, ich habe vielleicht nicht so den ganz direkten Weg in meinem Leben gehabt. Ich habe zunächst mal Lehramt studiert in Heidelberg mit den zwei Hauptfächern Mathematik und Geografie. Und dann hatten wir aber die Überfüllungskrise an den Schulen. Unserem Jahrgang ist dann mitgeteilt worden, ihr braucht gar nicht ins Referendariat gehen, ihr habt ja keine Chance, an die Schule zu gehen. Ganz andere Situation, als wir es aktuell haben.
Das war das Schicksal der Babyboomer, ne?
Genau, ja. Das. Und dann kam ein neuer Professor an die Universität, der hat jemanden gesucht, der Geografie und Rechnen kann. Bei dem bin ich geblieben. Und im Nachhinein die beste Entscheidung meines Lebens.
Das ist ein gutes Stichwort, weil die Sommerferien stehen vor der Tür hier in Baden-Württemberg. Können Sie schon mal so ein bisschen sehen, wo reisen wir dieses Jahr am liebsten hin? Oder ist es sowieso seit 30 Jahren immer die gleiche?
Ja, letzteres trifft eigentlich zu. Ist ganz richtig, was Sie sagen. Die Rangliste der beliebtesten Urlaubsländer für die deutsche Bevölkerung ist seit 30 Jahren zumindest in der Spitze stabil. Das ist immer Spanien vor Italien. Ausnahme sind dann so Situationen wie 9/11 oder die Covid-Pandemie. Da hat sich das ein bisschen geändert. Danach sah das wieder ganz genauso aus. Den dritten Platz belegt aktuell die Türkei. Das ist so ein Newcomer in den letzten 20 Jahren.
Ja, ich würde sagen, auch nicht mehr so new, aber wahrscheinlich
nein, aber in den letzten 20 Jahren immer weiter in der Rangliste aufgestiegen und hat Österreich vom dritten Platz mittlerweile verdrängt.
Ja, aber fahren wir nicht auch am liebsten ins eigene Land? Oder trifft das gar nicht zu auf uns Deutsche?
Doch, also das beliebteste Reiseziel der Deutschen ist Deutschland. Ja, aber über 2/3 unserer Reisen gehen ins Ausland und verteilen sich dann eben auf sehr viele Länder, mit Spanien, Italien als Spitzenreiter. Aber wenn wir uns die absolute Anzahl anschauen, dann ist Deutschland das beliebteste Reiseziel der Deutschen. Wobei nach Corona hat das ein bisschen nachgelassen, der Anteil, die im eigenen Land bleiben, der ist ein bisschen gesunken, vielleicht geschuldet der Tatsache, dass wir 2 Jahre hatten, wo wir nicht so frei reisen konnten.
Ja, die Sehnsucht nach dem Reisen, die ist wieder groß nach der Corona-Pandemie.
Ja, die war vor der Pandemie schon groß, die war auch während der Pandemie groß. Also es sind während der Pandemie mehr als die Hälfte der Bundesbürger auch ins Ausland gereist, aber nicht an die vorher genannten Orte in Spanien oder in Italien, sondern es waren die Nachbarländer, die am stärksten aufgesucht worden sind. Aus Nordrhein-Westfalen ist man in die Niederlande gereist, aus Bayern nach Österreich, weil man dort die Sicherheit hatte, man kommt wieder zurück. Man ist auch nicht ins Flugzeug gestiegen, sondern der PKW war das meist genutzte Verkehrsmittel. Und jetzt nach der Pandemie sind wir eigentlich in die alten Verhaltensmuster zurückgefallen. Einmal angelerntes Reiseverhalten verändert sich nur sehr, sehr langsam. Wenn man zynisch sein wollte, die Pandemie war zu kurz, um unser Reiseverhalten tatsächlich zu ändern. Was auch dazu geführt hat, dass die Hoffnung vieler Tourismusforscher, da schließe ich mich durchaus ein, sich nicht bewahrheitet hat, dass wir nach der Pandemie alle nachhaltiger reisen.
Warum hatten Sie diese Hoffnung? Also, oder es klingt ja bei Ihnen so ein bisschen Wehmut durch, wenn Sie vom Reiseverhalten der Deutschen sprechen. Warum?
Ja, wir haben vom Bayerischen Zentrum für Tourismus während der Pandemie 4 Befragungswellen gehabt, bevölkerungsrepräsentativ für Deutschland, und haben dort unter anderem die Frage gestellt, gehen Sie davon aus, dass Sie nach der Pandemie anders reisen werden, werden Sie weniger fliegen? Und da hat ganz stabil in allen 4 Befragungswellen ungefähr ein Drittel, also zwischen 30% und 35% der Bevölkerung, haben geantwortet, ja, ich werde auf jeden Fall nachhaltiger reisen, ich werde auf jeden Fall weniger fliegen. Das hat sich dann nicht bewahrheitet.
Und die anderen 2/3 haben gesagt, ich mache genauso weiter wie bisher.
Ja, mehr oder weniger.
Ja.
Und das hat sich dann nach der Pandemie nicht bewahrheitet, obwohl das Bewusstsein, glaube ich, schon da ist. Aber wir nennen das in der Tourismuswissenschaft den Attitude-Behavior-Gap. Mhm. Also da ist eine Lücke zwischen der Einstellung, die ich grundsätzlich habe, und dem tatsächlichen Verhalten. Und dann steigt man halt doch in den Flieger und fliegt nach Asien oder Nordamerika oder Australien.
Sie haben vorhin gesagt, Reisegewohnheiten, die kann man so leicht nicht ablegen. Welchen Stellenwert hat denn das Reisen generell für uns eigentlich? Für uns Deutsche oder ja, für uns Deutsche?
Ja, also wir gehen inzwischen so weit, dass wir sagen, Reisen hat sich zu einem Grundbedürfnis entwickelt. Also wenn wir so an die Bedürfnispyramide ganz klassisch von Pavlov denken. Und wenn wir uns die Konsumgewohnheiten der Deutschen anschauen, dann steht Reisen inzwischen auf Platz 2 und hat des Deutschen liebstes Kind das Auto lange überholt. Und das ist insbesondere in den jüngeren Generationen da. Man verzichtet viel eher aufs Auto, als dass man auf Reisen verzichtet.
Also ein riesen Stellenwert, der da ist. Und das betrifft natürlich auch bestimmte Hotspots, sowas wie Venedig, Barcelona oder auch die griechischen Inseln, an denen eben besonders viele Touristen hinreisen. Venedig zum Beispiel, das wird dieses Jahr von 25 Millionen Menschen besucht. Das ist eine gewaltige Zahl. Was macht denn das mit so einer Stadt?
Ja, das verändert die Struktur einer Stadt. Also wir sprechen von Tagbevölkerung und Nachtbevölkerung. Die Tagbevölkerung wird ja auch nochmal durch den Tagestourismus zusätzlich verändert. In Venedig, der Tagestourismus sind zum Beispiel die Kreuzfahrttouristen, die zusätzlich in die Stadt strömen. Wir haben eine andere Bevölkerungszusammensetzung. Wir haben natürlich auch Ansprüche der Reisenden an die Destination. Die wollen versorgt werden. Die wollen Erlebnisqualität dort haben.
Hotspots zum Reisen, die gibt es viele. Venedig ist so ein Beispiel. 25 Millionen Besucherinnen und Besucher dieses Jahr ungefähr. Der Tourismusforscher Jürgen Schmude ist bei uns in SWR1. Leute, 2003 habe ich mal nachgeschaut, da waren es noch knapp halb so viele Besucher. Dass die Einwohnerinnen und die Einwohner da auf die Barrikaden gehen, kann man doch irgendwie nachvollziehen, oder? 25 Millionen Besucher im Jahr.
Ja, das kann man nachvollziehen. Und dieses Problem, was wir jetzt aktuell diskutieren unter dem Schlagwort Overtourism, ist aber kein neues Problem. Also erste Konzepte, Auseinandersetzungen über dieses Phänomen, das hieß damals Tragfähigkeit, gab schon Ende der 1990er Jahre. Und wir haben verschiedene Dimensionen der Tragfähigkeit. Was jetzt neu in Venedig ist, dass die ökonomische Dimension so stark in den Vordergrund getreten ist. Andere Dimensionen sind zum Beispiel die ökologische Dimension, hat man in Venedig auch diskutiert, Qualität des Wassers beispielsweise, oder die perzeptuelle Tragfähigkeit, das ist das, wann empfinde ich die Touristen persönlich als zu viel, entweder als Einheimischer oder auch als Tourist selber. Mhm. Ja, das waren die Tragfähigkeiten, die man vorher diskutiert hat, oder die infrastrukturelle Tragfähigkeit. Wie viele Kreuzfahrtschiffe können überhaupt anlegen aufgrund der Infrastruktur? Und jetzt mit der ökonomischen Tragfähigkeit geht es den Leuten wirklich an den Geldbeutel. Ja, und das erklärt auch zusammen mit einer zunehmenden Sensibilität der Wohnbevölkerung, dass es zu diesen Protesten kommt.
Aber das ist doch ganz spannend. Also ich meine, Tourismus ist doch ein Riesenwirtschaftszweig. Also es kommt ja eine Menge Geld in die Stadt. Davon müssten die Bewohnerinnen und Bewohner doch eigentlich profitieren.
Ja, deshalb sage ich auch immer, dass Overtourism durchaus zumindest teilweise ein hausgemachtes Problem ist. Denn die Destinationen haben ja lange Werbung gemacht und wollten immer noch mehr Touristen. Wachstum war auch der Erfolgsmesser. Ja, die Arbeit der praktisch arbeitenden Touristiker, Touristikerinnen ist immer an Übernachtungszahlen, an Ankunftszahlen gemessen worden.
Also mehr ist mehr, das war die Philosophie.
Mehr ist Erfolg. Mhm. Ja, mehr mit EH. Mhm.
Ja.
Und
aber welche Auswirkungen hatten das jetzt ganz konsequent? Also in Venedig sind es ja irgendwie 100.000 Tagestouristen, glaube ich, pro Tag. Und auf der Insel, also auf der Halbinsel, die Venedig ausmacht, da sind jetzt gerade mal noch 50.000 übrig geblieben. Früher waren das mal viel, viel mehr. Also ungefähr 2/3 der Einwohner haben das Stadtzentrum von Venedig verlassen. Das sind jetzt nur noch Investoren, oder wie kann ich mir das da vorstellen?
Ja, wir haben Verdrängungsprozesse. Also insbesondere, was jetzt bei den Protesten ja immer wieder thematisiert wird, ist die Verknappung von Wohnraum auf dem lokalen Wohnungsmarkt, weil die Eigentümer die Kurzzeitvermietung vorziehen, die ist lukrativer für sie. Stichwort ist da immer Airbnb, wobei man muss fairerweise sagen, es ist nicht nur Airbnb, es gibt ja auch andere Plattformen, die diese Kurzzeitvermietung sehr gefördert haben. Und in dem Augenblick, wo der Wohnraum knapper wird, wird er teurer, die Lebenshaltungskosten steigen. Und wie ich vorher gesagt habe, wenn ich es am eigenen Portemonnaie spüre, dann gehe ich auf die Straße. Und wir dürfen nicht vergessen, nicht alle profitieren vom Tourismus, vielleicht in dem Maße, wie es einige tun. Also die Berufe, die im Service angesiedelt sind, verdienen jetzt nicht so wahnsinnig gut. Der Tourismussektor ist ja bekannt dafür, dass die Gehälter eher im mittleren bis niedrigen Bereich sind. Und wenn dann gleichzeitig meine Lebenshaltungskosten steigen, dann bin ich schnell dabei, mit auf die Straße zu gehen.
Auch auf Mallorca waren knapp 20.000 Menschen gerade am Wochenende wieder auf der Straße, um gegen Massentourismus zu protestieren. Wir haben gerade gesagt, für die einheimische Bevölkerung ist es schwierig geworden an manchen Hotspots. Wirtschaftsfaktor ist aber trotzdem wichtig. Also wenn man jetzt zum Beispiel Mallorca anguckt, da sind es knapp 45% der Wirtschaftsleistung, ist Tourismus. Nochmal die Frage, also sägen diese Demonstranten eigentlich an dem Ast, auf dem sie sitzen?
Nein, das würde ich nicht so drastisch sagen. Denn der Tourismus ist ja auch in der Vergangenheit, als die Zahlen der Touristen noch niedriger waren, ein ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor gewesen. Und diese 45% sind nur die direkten Effekte, die durch den Tourismus kommen. Indirekte Effekte kommen da noch zu. Also für Mallorca ist der Tourismus eigentlich nicht mehr wegzudenken. Aber die Destinationen wollten den Tourismus, haben entsprechende Infrastruktur ja auch geschaffen und müssen jetzt versuchen, gegenzusteuern. Und das ist ein Prozess, der sicherlich mehrere Jahre in Anspruch nehmen wird. Mhm. Auf der Verbraucherseite, auf der Seite der Touristen, ganz interessant, gestern eine Studie einer Versicherung, die vorgestellt worden ist, sagen 1/3 der Reisenden, wenn ich das Gefühl habe, ich bin in der Destination nicht mehr willkommen, werde ich nicht mehr in die Destination reisen, sondern suche mir ein anderes Ziel. Vielleicht kriegen wir über den Weg auch schon eine gewisse Entspannung da rein, wobei da würde ich nicht zu große Hoffnungen reinsetzen.
Ja, tatsächlich soll es da ja in Barcelona schon einzelne Fälle gegeben haben, wo also auch Besucherinnen, Besucher oder Touristen vor entsprechenden Lokalitäten dann auch angesprochen und auch auch ein bisschen angegangen wurden, kann man sagen. Aber das kann ja auch irgendwie keine Lösung sein. Also wenn man noch mal kurz guckt, versucht man uns mal in die Einheimischen zu versetzen. Es geht ja nicht nur um Mallorca. Das ist natürlich jetzt gerade unsere Lieblingsinsel, wo wir gerne hinfliegen. Es geht natürlich auch um viele andere Orte weltweit, die von diesem Phänomen Übertourismus betroffen sind. Welche Folgen hat es denn noch? Sie haben es vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Es ist nicht nur der Wohnungsmarkt, der da teuer wird, sondern da sind auch noch viele andere Dinge, die da eine Rolle spielen.
Ja, das hängt dann auch wieder von der einzelnen Destination ab. Auf Mallorca beispielsweise ist auch die Ressource Wasser ein ganz wichtiger Aspekt, den man berücksichtigen muss. Also wenn dann quasi ein Kampf um das Wasser stattfindet, bis hin zu klassischen Konflikten, nutze ich das Wasser für die Landwirtschaft oder nutze ich das Wasser zur Versorgung der Touristen? Dann haben wir hier Interessenskonflikte, die dauerhaft gelöst werden müssen. Und es kann nur über Beschränkungen gehen. Nämlich Beschränkung der Kapazitäten entweder auf der Beherbergungsseite oder eine Beschränkung der Kreuzfahrtschiffe. Das haben wir bei anderen Destinationen ja inzwischen auch schon zumindest die Ankündigung, dass das kommen wird. Venedig hat das gemacht, Santorini will das machen.
Ja gut, Kreuzfahrtschiffe ist natürlich nochmal so ein Extra-Thema. Die sind ja häufig sorgen dafür, dass eben dieses Phänomen, gerade auch mit den vielen Tagestouristen, die laufen dann den Hafen an und entleeren sich dann. In Dubrovnik hat man das ganz krass gemerkt an der Adriaküste, aber auch in Zadar, wenn sie ein bisschen weiter hochfahren. Venedig ist da auch ein Thema. Venedig hat die Schiffe gerade rausgeschmissen.
Ja, wobei die Schiffe kommen ja trotzdem noch nach Venedig. Sie landen nur woanders an und werden dann entsprechend die Touristen werden dann in die Stadt transportiert. Man muss die Anzahl der Schiffe pro Tag oder im Jahr entsprechend reduzieren. Ja. Allerdings, und das macht die Sache so schwierig, die Destinationen profitieren ja auch durch die Hafengebühren. Es bestehen oft Verträge mehrere Jahre im Voraus. Das Problem lässt sich also nicht so schnell lösen. Auf der anderen Seite wissen wir aus vielen Forschungsarbeiten, dass die ökonomischen Effekte durch Kreuzfahrttouristen gar nicht so hoch sind. Pro Kopf geben die zwischen 5 und 10 Dollar landseitig aus. Und das führt dann wiederum zu dem Phänomen, nur eine große Zahl von Kreuzfahrttouristen führt auch zu einem großen Effekt.
Ja, also verstärkt das Problem. Aber es hat sich natürlich in der öffentlichen Diskussion vieles auf die Kreuzfahrtschiffe konzentriert. Und auf der anderen Seite, das haben Sie gerade gesagt, ich habe hier eine Beilage aus einer großen überregionalen Zeitung, Tageszeitung. Und da werden also Kreuzfahrten angeboten zu sehr erschwinglichen Preisen über einen großen Reiseanbieter, zum Beispiel nach Santorin.
Ja, der Kreuzfahrtmarkt ist gerade in Deutschland ein sehr boomender Markt, auch nach Corona jetzt wieder, hat ein bisschen länger gedauert als beim übrigen Tourismus, bis sich der Markt erholt hat. Aber wir sind weltweit die Kreuzfahrtnation Nummer 2 hinter den USA. Es besteht ein großes Bedürfnis, eine große Nachfrage nach Kreuzfahrten und ich persönlich mag dieses Dreschen auf die Kreuzfahrtindustrie eigentlich nicht so. Da hat man sich jetzt so einen Lieblingsgegner ausgesucht. Wenn wir sehen, den Anteil der Kreuzfahrten an Meerestransport insgesamt, da sprechen wir von 1% der weltweiten Schifffahrt. Ja. Über die übrigen Frachtschiffe spricht kein Mensch. Gleichwohl müssen auch die Kreuzfahrtunternehmen, und das haben die verstanden, in Richtung Nachhaltigkeit denken, Stichwort alternative Antriebsstoffe. Das spielt schon eine Rolle. Das Verklappen von Abfällen auf den Meeren ist nicht mehr erlaubt. Da tut sich schon was, aber vielen geht das noch zu langsam.
Was macht eigentlich den Reiz aus? Also Übertourismus ist unser Thema. Übermorgen fangen die Sommerferien an. Gefühlt halb Baden-Württemberg macht sich dann in den nächsten 6 Wochen irgendwann mal auf den Weg auf eine Reise. Und das ist ja auch schön und gut so. Aber es gibt eben dieses Phänomen des Übertourismus an manchen Hotspots. Was macht eigentlich den Reiz für uns Reisende aus, an so einem Spot zu fahren?
Ja, grundsätzlich müssen wir zunächst mal festhalten, die ursprüngliche Motivation zum Reisen war Erholung und Wiederherstellung der Arbeitskraft. Das gilt also noch für Ihre Elterngeneration, ihre Großelterngeneration. Und im Verlauf der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben wir eine immer stärkere Aufdifferenzierung der Motivation gesehen. Also kulturelle Motivation, sportliche Motivation, kulinarische Motivation. Aber wir haben auch sowas wie Party-Tourismus. Ja? Also wir haben jetzt ganz neue Erscheinung des sogenannten Gig-Tourismus, ja, also Musikereignisse, Taylor Swift in München, Adele gibt 8 Konzerte, da kommen aus ganz Europa die Touristen angereist, um dorthin zu reisen. Das heißt, wir haben jetzt eine ganz breite Palette von Motivationen, warum die Menschen reisen. Und mit manchen Motivationen sind halt auch Massierung von Touristen verbunden. Ja, der Partytourismus auf Mallorca, da weiß ich, dass ich nicht alleine bin. Ja, da schwimme ich in der großen Masse mit und mache das durchaus auch bewusst, ohne dass ich das jetzt werten will. Für mich persönlich käme das nie in Frage, aber das ist für manchen eine Motivation zu reisen.
Also man muss da schon unterscheiden zwischen manchen Menschen, die das wissentlich in Kauf nehmen und sagen, das ist völlig in Ordnung für mich, und andere, die dann da hinfahren und plötzlich feststellen, oh, ich bin ja gar nicht alleine hier, sondern da sind auch noch die ganzen anderen und eigentlich stören die mich. Verhalten sich Touristen eigentlich auch anders? Also SWR1-Hörerin Brigitte Grassek, die schreibt uns zum Beispiel, ist nicht auch das Benehmen der Touristen dafür verantwortlich, dass die Menschen in den bekannten Urlaubszielen nicht mehr erwünscht sind? Das ist jetzt natürlich schon weit gegriffen, ob sie da nicht mehr erwünscht sind, ist eine Frage, vielleicht, ob sie in der Masse erwünscht sind.
Ja, beziehungsweise ob bestimmte Gruppen nicht mehr erwünscht sind. Wir können heute eben wegen dieser Aufdifferenzierung der Motive auch nicht mehr von dem Touristen sprechen, sondern wir haben verschiedene Typen von Touristen. Und da sind leider eben auch Typen dabei, die sich im Zielgebiet nicht ordentlich verhalten. Ganz krass in den Medien ja vielfach thematisiert, Junggesellenabschiede. Da hat ja insbesondere Barcelona auch sehr drunter gelitten. Mhm. Kurzzeittouristen, die für ein Wochenende oder ein verlängertes Wochenende in die Destination kommen und sich völlig daneben benehmen. Dass diese Gruppe nicht mehr willkommen ist, ist völlig verständlich, und da werden ja auch Maßnahmen eingeleitet von den Städten, auch in Deutschland. München hat eben beispielsweise diese Biermobile verboten, die durch die Altstadt gefahren sind, diese Exzesse zu verhindern.
Ja, die kennt man auch natürlich aus Berlin und aus Hamburg und anderen Touristenhochburgen, dieser Party-Tourismus. Verändert sich auch das Gesicht? Also wenn ich so drüber nachdenke, wenn man durch die Altstadt von Zadar läuft an der kroatischen Adriaküste und sich da wirklich die Massen von Touristen durch die Gassen schieben, verändert sich da nicht auch das Gesicht einer Stadt? Weil wir haben es ja jetzt besprochen, also es gibt, haben wir gerade besprochen, die soziale Komponente, die wirtschaftliche Komponente und aber auch die ökologische. Aber was macht es mit so einer Stadt? Die wird doch dann nicht mehr authentisch.
Ja, so weit würde ich gar nicht gehen. Wenn Sie nämlich dann in Monaten hingehen, wo der Tourismus nicht so boomt, und Overtourism haben wir ja nicht 365 Tage im Jahr, dann erkennen Sie den alten Charakter des Zielgebiets dann doch wieder. Es ist sicherlich so, dass in so Touristenorten, die sehr boomen, auch eine physische Umgestaltung stattfindet durch Neubauten. Aber wir haben auch eine große Zahl von Zielgebieten, die dem Einhalt gebieten und versuchen, ihren ursprünglichen Charakter baulich zu erhalten.
Übertriebener Massentourismus hat ökologische, ökonomische, aber auch soziale Folgen. Ja, so Innenstädte verkommen dann auch so ein bisschen zur Selfie-Kulisse, der Tourismusforscher Jürgen Schmude in SWR 1. Leute, betrifft es eigentlich nur die Städte, dieses Phänomen Übertourismus?
Da kommt das Phänomen her. Der Klassiker war eben Barcelona. Da ist die Diskussion losgetreten worden. Das ist aber mittlerweile auch über 10 Jahre her. Der Begriff Overtourism ist 2012 so richtig zum Modebegriff geworden. Und spätestens seit Corona ist aber auch der ländliche Raum betroffen. Das hat damit zu tun, dass der ländliche Raum verstärkt aufgesucht worden ist, weil dort Social Distancing praktiziert worden konnte. Und bereits vor Corona haben wir so einen Trend nach touristischen Produkten, die Natur- und Outdoor-orientiert sind, feststellen können. Das hat Corona nochmal wie so ein Katalysator befeuert, und es gab auch im ländlichen Raum, also in Deutschland etwa am Tegernsee, am Walchensee, gab es durchaus Auseinandersetzungen zwischen einheimischer Bevölkerung und den Touristen, häufig Tagestouristen, die aus den Städten in den ländlichen Raum gekommen sind. Mhm. Da sind durchaus auch Tomaten und Eier geflogen. Und die Medien haben ja auch entsprechend darüber berichtet. Ja.
Ja, es gibt ja auch viele Diskussionen, wenn man jetzt zum Beispiel auf die Ostseeinseln schaut, zum Beispiel in Heiligenhafen oder auf Rügen, da redet man ja schon von einer Syltifizierung. Also wir wollen nicht so werden wie Sylt, weil es eben diese Art von Tourismus gibt. Über die Kreuzfahrten haben wir schon gesprochen. Gibt es da so in Deutschland bestimmte Regionen, wo Sie sagen würden, die sind besonders von Massentourismus oder vielleicht sogar übertriebenem Massentourismus betroffen?
Ja, Sie sprechen die Inseln an. Das gilt nicht nur für die Inseln in der Ostsee, sondern auch in der Nordsee. Da haben wir schon bestimmte Zeitabschnitte, wo die Inseln wirklich brechend voll sind und wo wir durchaus von Übertourismus sprechen können. Wir haben das aber auch in einigen Städten, Berlin gehört sicherlich dazu, nicht flächendeckend, die ganze Stadt, aber bestimmte Hotspots in der Stadt, in München, beispielsweise zur Zeit des Oktoberfests, können wir durchaus in bestimmten Vierteln der Stadt auch von Overtourism sprechen. Also das ist schon ein Phänomen, das wir an vielen touristischen Zielgebieten aufscheint.
Ja, in Heidelberg gibt es ja zum Beispiel auch in Baden-Württemberg, und da war der Kollege Thomas Mildner für uns mal unterwegs und hat Folgendes gesagt.
Also diese Besucherströme, mit denen wächst man auf, wobei man schon sagen muss, dass es mittlerweile Tageszeiten gibt, wo man keine Chance hat, selbst über die alte Brücke zu laufen, weil es mittlerweile doch wirklich ziemlich voll wird.
Also die Rede ist von der alten Brücke in Heidelberg, auch so ein Touristen-Hotspot, wo man die, also das ist schon auch so, ne? Und das bewirkt ja auch in Deutschland immer mehr, dass zum Beispiel auch Wohnraum umgewandelt wird. Über das Thema wollten wir auch nochmal sprechen, nämlich diese Umwandlung von privatem Wohnraum in Touristenunterkünfte. Wie ausgeprägt ist das in Deutschland auch?
Ja, wir haben schon auch Hotspots in Deutschland. Berlin ist da absoluter Spitzenreiter, hatte zu Spitzenzeiten 23.000 Wohnungen, die über Airbnb angeboten worden sind. Und die Städte versuchen dort gegenzusteuern. Das ist natürlich auch eine Rechtsfrage. Inwieweit kann ich da eingreifen? Da müssen entsprechende Gesetze, Erlasse geschaffen werden. Das Ziel ist meistens eine zeitliche Einschränkung vorzunehmen.
Gab es ja in Berlin zum Beispiel.
In Berlin 90 Tage im Jahr. Und der Hintergedanke ist, dass es für den Eigentümer, die Eigentümerin dann doch wieder lukrativer ist, 365 Jahre an jemanden lokal zu vermieten, als 90 Tage an Touristen.
Und den Wohnraum ansonsten leer stehen zu lassen. Machen wir mal so, also was macht denn das jetzt zum Beispiel für eine Preisentwicklung auch aus? Also wir haben ja mal angefangen damit zu sagen, wir mieten da eine Wohnung, dann fühlt man sich ein bisschen mehr mittendrin, man fühlt sich als Teil, als Local sozusagen. Das gibt's doch alles eigentlich gar nicht mehr.
Ja, die Idee, ursprünglich hieß das ja mal Couchsurfing. Ja. Ich wohne bei Einheimischen und tauche ein in die Wohnbevölkerung und lebe mit denen, war ja durchaus eine gute Idee. Und das ist aber dann sehr stringent ökonomisiert worden, und Airbnb steht so als Synonym für die Perfektionierung des Ganzen. Und Airbnb versucht ja jetzt auch durch Angebote, du kannst das mit den Einheimischen machen, du kannst das mit den Einheimischen machen, versucht auch die Gastgeber zu animieren, Angebote zu schaffen, dass da eine Partizipation stattfindet. Wir haben das selber für München untersucht. Das gelingt in ganz, ganz geringem Maße nur. Und die lokale Wohnbevölkerung, wenn sie in einem Mehrfamilienhaus wohnen, ist eigentlich eher schockiert über die Gäste, die diese Kurzzeitmietungen vornehmen.
Und zur Wahrheit gehört ja auch, wenn Sie jetzt beispielsweise an den Bodensee gehen und da so eine Wohnung nehmen, unter 100 Euro pro Nacht geht da auch nichts mehr.
Ja, wobei wir feststellen können, dass seit der Covid-Pandemie das Wohnen der Kurzzeitvermietung auch nicht mehr so günstig ist. Die entsprechenden Anbieter wie Airbnb haben natürlich auch die Gebühren erhöht. Die Pandemiezeit war für die auch eine sehr, sehr schwierige Zeit, um zu überleben.
SWR 1, Leute, mit dem Tourismusforscher Jürgen Schmude. Wir reden über Tourismus und darum, wie kann man den regulieren? Zum Beispiel in Barcelona, da wird jetzt die Eintrittsgebühr für Kreuzfahrt-Tagestouristen nochmal deutlich erhöht. Wir hatten ja schon angesprochen, Herr Schmude, dass es auch in Venedig eine Gebühr gibt. So eine Gebühr, das ist ein Regulationsmechanismus. Bringt das was?
Sie sehen, ich zögere. Grundsätzlich glaube ich, die Gebühr in Venedig ist zum Beispiel viel zu niedrig, um da einen großen Effekt zu haben.
Trotzdem, die wird ja jetzt verdoppelt, von 5 Euro auf 10 Euro.
Ja, trotzdem bin ich für diese Gebühr, ganz klar, weil sie soll zweckgebunden eingesetzt werden, um Schäden an der touristischen Infrastruktur zu reparieren, um Instandhaltung zu finanzieren. Ich zögere so ein bisschen deshalb, weil natürlich, wenn das Reiseprodukt immer teurer wird, laufen wir Gefahr, dass Tourismus wieder elitär werden könnte, so wie wir das im 18., 19. Jahrhundert gehabt haben. Und eine Errungenschaft des 20. Jahrhunderts, insbesondere der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts beim Tourismus, ist, dass wir eine sogenannte Demokratisierung des Reisens erreicht haben. Heute kann jeder reisen. Es gibt eigentlich für jedes Portemonnaie, für jede Motivation, über das, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, gibt es Produkte, die wir zum Reisen konsumieren können. Und wenn das wieder zurückgefahren wird, ist das, glaube ich, ein gesellschaftliches Problem.
Aber das ist ja also sicherlich so, dass wir in der Breite mehr reisen können. Aber können wirklich alle reisen?
Nein, wir haben auch in Deutschland, obwohl wir eine hohe sogenannte Partizipationsrate haben, also die Rate des Anteils der Bevölkerung, die reisen kann und das auch tut in Deutschland, liegt so bei 77%, heißt aber umgekehrt 23% sind sogenannte Nichtreisende und die teilen sich in zwei gleich große Gruppen ein. Die eine Gruppe kann nicht reisen, aus gesundheitlichen, aus finanziellen Gründen oder, weiß ich, der Landwirt, der die Tiere nicht alleine lassen kann. Und die andere Hälfte der Nichtreisenden will ganz bewusst nicht reisen, weil sie haben schlechte Erfahrungen gemacht, sie können nur im eigenen Bett schlafen und solche Argumente, haben andere Konsumprioritäten, da ist die Ausstattung der Wohnung, das neue Auto vielleicht wichtiger als das Reisen.
Also der Preis ist neben so einer Extragebühr schon auch generell ein Regulativ im Reisen?
Ja, das ist eine Stellschraube, an der man drehen kann. Wir müssen mehrere Stellschrauben bedienen. Die meisten sind mit Restriktionen verbunden. Also Limitierung der Bettenanzahl, Limitierung der Kreuzfahrtschiffe, haben wir schon drüber gesprochen. Manchmal sind das so ganz einfache Maßnahmen. Stadt Amsterdam beispielsweise hat diesen berühmten Selfie-Bilderrahmen abgeschraubt, wo jeden Tag über 20.000 Leute gekommen sind, um das berühmte Selfie mit dem schönen Hintergrund als Kulisse zu schießen.
Die machen auch keine Führungen mehr, keine touristischen, durch ihr berühmtes Rotlichtviertel zum Beispiel.
Genau, das sind alles Maßnahmen, deshalb sage ich, es gibt mehrere Stellschrauben und das sieht jetzt auch wieder in jedem Zielgebiet ein bisschen anders aus, an welcher Stellschraube ich drehen kann. Ja.
In Venedig und so weiter, da sind es die Kreuzfahrtschiffe, an denen man zum Beispiel drehen könnte oder auch an der Adriaküste oder wo die überall hinfahren. Wie kann ich denn zum Beispiel einem Besucher, einer Besucherin weismachen, dass sie jetzt nicht nach Heidelberg oder nach Neuschwanstein fahren, sondern vielleicht an irgendein anderes spektakuläres Schloss in Deutschland? Oder Schönes meinetwegen.
Das ist relativ schwierig. Dass das grundsätzlich funktioniert, haben wir während der Pandemie gesehen. Da ist der Anteil der Menschen, die in Deutschland geblieben sind, die gereist sind, aber in Deutschland geblieben sind, ist enorm angestiegen. Und die haben oftmals Ziele so aus der zweiten Reihe, gar nicht despektierlich gemeint, aber die bisher nicht so nachgefragt worden sind, aufgesucht. Und die Reaktionen waren durchweg positiv. Ja, die waren eigentlich begeistert und haben gesagt, ich wusste gar nicht, dass das Erzgebirge so schön ist. Ja, also nicht die klassischen touristischen Zielgebiete aufgesucht haben. Aber wie wir eingangs der Sendung schon festgestellt haben, dann sind wir wieder in die alten Muster zurückgefallen und haben dann doch die Haupturlaubsreise in Spanien oder in Italien oder in der Türkei verbracht.
Herr Schmude, hat sich Ihr Reiseverhalten eigentlich durch diese langjährige und intensive Beschäftigung mit dem Tourismus verändert?
Ja, das kann ich schon ganz klar bejahen. So Themen wie Klimawandel, Nachhaltigkeit gehen natürlich nicht spurlos an einem vorbei, wenn man sich damit beschäftigt. Ich bin früher viel mehr geflogen, als ich das jetzt tue. Ich beschränke das auf maximal einen Flug im Jahr. Das spielt natürlich auch eine Rolle, dass ich jetzt schon eher im gesetzteren Alter bin und nicht mehr auf jede Konferenz gehen muss, egal wo die stattfindet. Mhm. Aber auch privat setze ich jetzt sehr viel mehr auf die Bahn, auch als auf das Auto. Mein Reiseverhalten hat sich deutlich geändert.
Wir haben vor 2 Jahren einen Experten gehabt hier in Leute. Da ging es um das nachhaltige Reisen. Das war damals ein Riesenthema. Haben Sie das Gefühl, dass sich das ein bisschen verändert hat, jetzt durch die Diskussionen auch der letzten Jahre, Energiekrise und so weiter?
Wenig. Da sind wir als deutsche Bevölkerung beim Reisen so ein bisschen schizophren. Im Alltag leben wir viel mehr Nachhaltigkeit, als wir das im Urlaub tun. Da blenden wir vieles aus. Ich sage immer zu den Studierenden, wir sind Weltmeister im Glastrennen, ja, aber davon nehmen wir nichts mit in den Urlaub. Die sogenannten schönsten Wochen des Jahres, die mittlerweile geschrumpft sind zu Tagen, weil die durchschnittliche Aufenthaltsdauer für die Haupturlaubsreise beträgt nur noch circa 12 Tage.
Also die Sommerfrische von früher, die 4 bis 6 Wochen, die gibt es nicht mehr?
Die gibt es auch noch, weil es ja den Touristen nicht mehr gibt, wie wir vorher festgestellt haben. Aber die ist die Ausnahme geworden. Ne? Ja. Wir reisen viel öfter. Die Zweit-, Dritt-, Viertreise im Jahr wird immer mehr Standard. Die Haupturlaubsreise immer kürzer. Auch das ist ja schon nicht besonders nachhaltig, weil von unserem Reisefußabdruck sind je nachdem, was für eine Reise ich mache, 60-80% durch An- und Abreise.
Das wird übrigens auch bestätigt von SWR1-Hörerin Petra Nöth. Die hat uns geschrieben, dass sie vor 3 Jahren ein Reisebüro übernommen hat und eigentlich nur noch nachhaltige Reisen vermitteln wollte, weil sie das selbst für zukunftsweisend hält. Sie sagt aber, in der Praxis funktioniert es nicht, dass sie davon leben kann. Ihre Umsätze waren dann im Keller und sie hat auch wieder aufgehört damit. Musste.
Das kann ich nachvollziehen. Wir haben Reiseveranstalter in Deutschland, die nachhaltige Reisen anbieten. Die haben aber wirklich eine Marktnische besetzt. Das Gros der Reisen sind konventionelle Reisen und das hat damit zu tun, dass nachhaltiges Reisen auch oft konnotiert wird mit Verzicht, mit Lustverzicht, mit Erlebnisverzicht und höheren Preisen.
Und das ist dann oft ein Problem. Sie machen ja interessante Forschung, unter anderem auch am Bayerischen Zentrum für Tourismus in Kempten im Allgäu. Da sind Sie wissenschaftlicher Leiter. Und die forschen ja zum Beispiel auch an Methoden zur Lenkung von Besucherströmen. Also wir hatten ja das Thema Hotspots, zu viele Menschen an einem touristischen Hotspot. Das kann man unter anderem auch mit künstlicher Intelligenz machen.
Ja, also das technisch ist das eigentlich nicht mehr das Problem. Ja? Also wir können da Apps entwickeln, die Informationen in Echtzeit zur Verfügung stellen, die alternative Ziele vorschlagen. Der große Knackpunkt ist, wie bringe ich diese Information letztendlich an den Reisenden, an den Verbraucher? Mhm. Ja, denn wenn er nicht auf die App draufschaut, dann kann die noch so aktuell sein, noch so attraktive Ausweichziele nennen, dann wird die Umlenkung nicht klappen.
Ich finde es sehr spannend, dass wir überhaupt umlenkbar sind. Also so ein bisschen sind wir haben ja gesagt, den Touristen gibt es nicht, aber so ein bisschen Lemminge sind wir dann schon.
Doch, Lemminge sind wir schon, sonst hätten wir nicht diese Hotspots. Das wird natürlich auch nochmal befeuert durch solche Entwicklungen wie Social Media, wo dann bestimmte Ziele auch nochmal gehypt werden. Auch die Zielgebiete nutzen das ja, indem sie sogenannte Influencer, Influencerinnen beschäftigen, die ihr Zielgebiet dann auch nochmal vermarkten sollen.
Ja, das bin ich jetzt bei Siegfried Blum aus Effringenkirchen, der uns gerade geschrieben hat. Am Ende sind es halt doch immer die Mechanismen des Kapitalismus, nämlich zum Beispiel auch die Werbung, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, weil solange da Werbung und Promotion gemacht wird, wird es wahrscheinlich auch diese Besucherströme geben. Ich danke Ihnen vielmals für Ihren Besuch, Professor Jürgen Schmude, Tourismusforscher. Schön, dass Sie bei uns waren.
Vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.